Ob das je in den Guidelines so abgebildet wird, das werden wir sehen in Zukunft.
Das muss man ja auch immer bedenken, das sind ja alles auch Aussagen, die auf nicht so super validen Füßen stehen.
Das heißt, was schlussfolgerst du im Grunde daraus?
Letztendlich sind die Patientenzahlen dann hier doch zu klein in dieser Studie.
Cardio-Quartett. Herzinsuffizienz kompakt. Der erste Podcast, der Sie jederzeit und überall über die wichtigsten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz informiert. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Mein Name ist Stefan von Helink, ich bin Oberarzt an der Uniklinik in Göttingen und gemeinsam mit mir begrüßen Sie Frau Dr. Karin Ribock aus Dessau.
Hallo.
Der Oberarzt der Uniklinik in Bonn, Felix Jansen.
Hallo.
Und last but not least, Javid Hashemi, er ist Assistenzarzt an der Charité in Berlin am Virchow-Klinikum.
Hallo.
In diesem Podcast stellen wir Ihnen alle 2 Wochen 2 aktuelle Publikationen aus der Herzinsuffizienz vor. Sie bekommen damit in Kürze einen kompakten Überblick über die neuesten Erkenntnisse aus der Herzinsuffizienz. Dies ist ein Podcast der Novartis Pharma GmbH. Über die Auswahl und Einordnung der hier vorgestellten Publikationen entscheiden ausschließlich wir 4. Damit sollten wir gleich in Medias Res gehen. Und ich glaube, Felix hat eine Studie vorbereitet, eine Registerstudie zum Thema Takotsubo.
Und schon mal vorab, bevor Sie reinhören, wenn Sie sich die letzte Folge noch nicht angetan haben von uns, ja, da kriegen Sie das ESC-Update von uns nochmal zur Herzinsuffizienz. Aber Felix, bitte.
Ja, das ist ein guter Hinweis.
Genau, sehr zu empfehlen. Aber dann starte ich direkt mit der ersten Studie aus dieser Folge. Und zwar geht es hier um das Happy Heart Syndrome. Und das Paper heißt auch entsprechend Happy Heart Syndrome, Frequency, Characteristics and Outcome of Takotsubo Syndrome Triggered by Positive Life Events. Das ist eine Registerstudie, wie Stefan es schon gesagt hat, aus verschiedenen Kliniken in Europa. Stiermeier, ein ärztlicher Kollege aus Lübeck, ist der Erstautor, Herr Stiermeier. Und es geht hier um das Takotsubo-Syndrom. Und das Takotsubo-Syndrom ist ja eine passagiere Kardiomyopathie, die in aller Regel durch Trigger ausgelöst wird. Und diese Trigger können zum einen physikalischer Natur sein, das heißt, wenn Patienten Schmerzen erleiden, eine Magenblutung haben oder auch Frauen, die eine Geburt gehabt haben, also wirklich physikalische Trigger, körperliche Trigger, können das Takotsubo-Syndrom auslösen, ungefähr zu 1/3 der Patienten in diesem Register. Das 2/3 der Patienten hat einen emotionalen Trigger gehabt des Takotsubo-Syndroms. Das können sowohl positive als auch negative Emotionen sein. Und das 3/3 hat letztendlich keinen bekannten Trigger. Und die Autoren in dieser Studie haben sich insbesondere dieses Drittel der emotionalen Trigger angeschaut. Und da ist ja am häufigsten das sogenannte Broken Heart Syndrome, das heißt Patienten, die ein negatives Ereignis erlebt haben und dementsprechend dann in den nachfolgenden Tagen eingeschränkte Herzfunktion entwickeln. Das ist also das klassische Takotsubo-Syndrom, wie man es eigentlich kennt. Aber interessanterweise gibt es auch das sogenannte Happy Heart Syndrom. Das heißt, es können auch positive Trigger zu einer akuten Herzinsuffizienz und zu einer Takotsubo-Kardiomyopathie führen. Und das sind in dieser Studie jetzt beispielsweise gewesen a romantic moment or date, also ein romantischer Moment oder auch Ferien in Paris oder der Spa-Besuch, also wirklich ausschließlich positive Ereignisse. Und man hat gesehen, dass eben diese Ereignisse auch zu dem sogenannten Happy Heart Syndrom führen können mit einer eingeschränkten Herzfunktion bei den Takotsubo-Patienten. Und die Autoren haben letztendlich verglichen, wie unterscheiden sich die Klinik und auch das Outcome bei Patienten, die ein Broken Heart Syndrom haben oder Patienten, die ein Happy Heart Syndrom haben. Und da möchte ich zunächst nochmal so das Outcome der Patienten mit einem Broken Heart Syndrom darstellen. Das sind überwiegend Frauen zu 95%. Das Leitsymptom ist die Luftnot. Die haben eine eingeschränkte Herzfunktion im Rahmen der akuten Takotsubo-Kardiomyopathie. Die EF war so bei 40%. Die haben das typische Apical Ballooning. Und die Herzfunktion verbessert sich aber zum Glück bei allen Patienten. Das heißt, die haben eine normale Ejektionsfraktion im Verlauf. Trotzdem ist es ein schweres Krankheitsbild mit 5% Wahrscheinlichkeit, dass man einen kardiogenen Schock erleidet in der Akutphase und hat eine Langzeitmortalität von 8%. Wie sieht es nun beim Happy Heart Syndrom aus? Hier hat die Studie gezeigt, dass hier auch überwiegend Frauen betroffen sind, aber immerhin auch zu 20% Männer. Die klinischen Leitsymptome sind im Prinzip ähnlich wie bei dem Broken Heart Syndrom. Man hat, was die Kontraktion des Ventrikels angeht, Unterschiede. Wir haben eher ein mitventrikuläres Ballooning. Aber auch hier verbessert sich zum Glück die Ejektionsfraktion wieder komplett im weiteren Verlauf. Trotzdem auch ein malignes Krankheitsbild. Auch zu 2,7% haben die Patienten kardiogenen Schock erlitten im weiteren Verlauf. Und die Mortalität war auch ähnlich hoch wie beim Broken Heart Syndrom. Das heißt, letztendlich, was gibt diese Studie uns mit? Ich habe gelernt, dass die Takotsubo-Myopathie tatsächlich ein schweres Krankheitsbild ist, ein lebensbedrohliches Krankheitsbild mit einer ähnlichen Mortalität wie das akute Koronarsyndrom. Da haben wir so eine Mortalität von 5,5%, Takotsubo-Kardiomyopathie in der Akutphase immerhin von 4% auch. Es gibt nicht nur das Broken-Heart-Syndrom, sondern eben auch das Happy-Heart-Syndrom. Da sind Männer etwas häufiger betroffen als beim Broken-Heart-Syndrom und wir haben hier eher ein atypisches mitventrikuläres Ballooning. Und am Schluss und letztendlich auch am wichtigsten, wie behandeln wir diese Patienten letztendlich? Das sind ja Patienten, die eine akute Herzinsuffizienz haben. Vorübergehend zumindest müssen wir da direkt die Vier-Säulen-Therapie starten. Da gibt es letztendlich noch erstaunlich wenig Daten dazu. Was wir aber wissen, ist, dass ACE-Hämmer auf jeden Fall helfen, Angiotensin-Rezeptorblocker helfen. Das heißt, diese Medikamentengruppe sollten wir den Patienten anbieten und auch Beta-Blocker sollten wir verschreiben. Und wenn man das macht, hat man sehr gute Chancen, dass sich die Herzfunktion dieser Patienten wieder vollständig normalisiert.
Okay, vielen Dank. Ich weiß nicht, kannst du uns nochmal updaten, was passiert mit dem Troponin? Haben die Patienten in der Regel ein erhöhtes Troponin?
Genau, die haben in der Regel auch ein erhöhtes Troponin. Das ist jetzt in dieser Studie tatsächlich gar nicht beschrieben worden, aber also ich habe tatsächlich auch einige Fälle in meinen Diensten gehabt, auch jetzt letztens wieder eine 60-jährige Frau, die hatte ein negatives Ereignis gehabt, eine innerfamiliäre Auseinandersetzung, hat ein hohes Troponin gehabt, kam zu uns, auch EKG-Veränderungen, wo letztendlich ACS, DD, Takotsubo-Kardiomyopathie im Raum stand. Genau, die aufgrund des Krankheitsbildes werden die dann auch herzkathetert, hat einen Ausschluss KAK gehabt, wie auch interessanterweise in dieser Studie. 90% der Patienten hatten Ausschluss KHK. Fand ich auch überraschend, weil das Alter war 70 Jahre der Patienten im Durchschnitt. Aber die haben in der Regel alle Troponin. Das ist eine akute myokardiale Schädigung durch diesen sympathischen Sturm, den die Patienten entwickeln.
Und wenn du, kannst du schätzen, wie viele Patienten ihr pro Monat seht? Ist das pro Monat einer bei euch in Bonn? Einfach nur so aus dem Bauch?
Das ist eine gute Frage, aber ich habe in meinen Diensten wirklich schon mehrere gesehen, ja. Also es ist jetzt wirklich gar nicht ganz selten. Und man tut, also ich habe mich jetzt auch dabei erwischt, dass man sich selber so ein bisschen abtut, okay, hat ja keine KHK, das wird sich schon alles wieder bessern. Aber ich war jetzt schon geschockt, dass das Outcome tatsächlich gar nicht so gut ist, dass immerhin 5% einen kardiogenen Schock erleiden und auch eine recht hohe Mortalität haben, Langzeitverlauf mit 8%. Mhm.
Und sag mal, ist die Mortalität unterschiedlich beim Happy Heart und Broken Heart?
Das ist eine gute Frage. Letztendlich sind die Patientenzahlen dann hier doch zu klein in dieser Studie. Also hier ist von den Patienten aus der Happy Heart-Gruppe ist einer letztendlich gestorben im 5-Jahres-Follow-up versus 70 bei dem Broken Heart. Das reicht nicht aus, um da was zu sagen.
Und sag mal, das ist ja auch eine Stresskardiomyopathie auch, ja, dieses Takotsubo.
Absolut.
Also Katechetamin getrieben. So habe ich zumindest verstanden. Wenn Frauen da mehr von betroffen sind als Männer, gibt es da irgendwie abseits von Küchenpsychologie und alten Stereotypen, dass Frauen irgendwie emotionaler sein sollen und so, irgendwie was Valideres, womit man das erklären kann?
Spannende Frage. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Zu den Mechanismen ist auch recht wenig bekannt immer noch. Also es gibt eben diesen sympathischen Sturm, der beschrieben worden ist. Aber warum es da jetzt zwischen Männern und Frauen doch recht deutliche Unterschiede ist, kann ich dir nicht sagen.
Ja, witzigerweise, also das war für mich auch, also man kennt das im Lehrbuch, war mir aber gar nicht mehr so präsent, dass physikalischer Stress, also körperlicher Stress, auch ein Auslöser davon sein kann, weil ich diese psychische Ebene natürlich viel stärker präsent hatte, ja.
Ja, genau, das stimmt. Aber immerhin ein Drittel auch wirklich körperlicher Stress. Ja, absolut.
Aber spannend ist, dass die ja tatsächlich für alle 37 Patienten mit dem Happy Heart Problematik geben die den Grund an in der Studie und sagen dann tatsächlich eben, das hast du gesagt hast, Romantic Moment or Date oder Taufe des Enkels oder solche Geschichten.
Ja, genau, das ist echt witzig, ja.
Das haben die wirklich für alle Patienten da aufgedröselt.
Vor 20 Jahren Broken Heart Syndrom, heute gibt es das Happy Heart Syndrom und in 5 Jahren gibt es das Tinder Heart Syndrom. Ne?
Stimmt.
Ich habe in der Vorbereitung versucht, mal rauszufinden, also wenn man Takotsubo bei Google eingibt, dann findet man tatsächlich eigentlich nur Informationen zum Takotsubo-Syndrom. Und wenn man, ich habe mich aber dafür interessiert, ob die eigentlich diesen vasenförmiges Gefäß, nachdem das ja benannt ist, zum Tintenfische fangen, ob das noch benutzt wird. Das findet man nicht raus, weil das alles komplett überlagert wird mit dem Takotsubo-Syndrom.
Das ist ja witzig, okay.
Na gut, okay. Dann würde ich gestehen, spannende Frage, die German Italian Spanish Takotsubo Registry. Ich habe gelesen, die wurde im April 2015 wurde die aufgesetzt und hatte eigentlich viel weniger Patienten geplant. Inzwischen sind sie bei 5-mal so viel Patienten mit fast 2500, wie ursprünglich geplant waren. Und das geht sicherlich immer noch weiter. Extrem spannend. Aber dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter. Und Karin, du wirst uns etwas erzählen zu ICD-Therapie und deren SGLT2-Inhibitoren.
Ja, lieber Stefan, danke erstmal. So, ich bin ja bekennender Device-Freak im Herzinsuffizienzgeschehen. Deswegen habe ich mir diese Studie, diese Mitteilung auch ausgesucht. Wir haben uns ja immer gefragt, ist das denn noch aktuell eigentlich, dass wir sagen, eine Klasse 1 Indikation für die herzinsuffizienten Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion, müssen die denn eigentlich noch alle ein ICD kriegen oder ist das vielleicht doch revisionsbedürftig in den Guidelines? Abgesehen davon, dass wir zwischen ischämischer und nicht ischämischer Kardiomyopathie, können wir nachher noch in der Diskussion gut drüber reden, unterscheiden, haben wir für die reduzierte Pumpfunktion immer noch eine 1a-Empfehlung in der Primärprävention, während bei den nicht ischämischen Kardiomyopathien ja das in den Guidelines abgewertet worden ist, auf eine 2a-Empfehlung. Dieser Frage ist auch nachgegangen worden, ob nicht unter diesen optimierten Bedingungen mit unseren Fantastic Four, wir haben das ja in den letzten Podcasts schon ausführlich besprochen, überhaupt noch eine Indikation gibt für die ICDs. Und da gab es auf dem Kongress der Heart Rhythm Society in San Francisco im Mai diesen Jahres eine interessante Analyse, und zwar aus der Arbeitsgruppe von Herrn Aktas. Die haben untersucht eine Subgruppe der Empowered Use Studie, die Patienten aus der Gruppe, die einen ICD hatten. Das waren 535 Patienten, im Durchschnitt 68 Jahre, Herzinsuffizienz NYHA 2 bis 3. Interessanterweise waren da 73% NYHA Klasse 2 dabei und nur 27% in der Dreiergruppe. Aber alle hatten halt ein ICD und dieser Gruppe wurde eine gematchte Gruppe ohne ICT, also in Form eines Propensity Score Matchings, gleiches Alter, gleiches Geschlecht, gleiche NYHA-Klasse, gleiche Herzinsuffizienz-Ätiologie gegenübergestellt. Und was ist rausgekommen? Die Gesamtmortalität in der Gruppe mit ECD waren 8,5 versus 12,7 pro 100 Patientenjahre ohne ICD. Das bedeutet, ICD-Gruppe relative Risikoreduktion von 26% durch den ICD in der Gesamtmortalität. Was den plötzlichen Herztod anbelangt, mit ICD 1,6 versus ohne ICD 3,3 pro 100 Patientenjahre bedeutet relative Risikoreduktion 41% durch den ICD. Das klingt erstmal zahlenmäßig ganz spannend, aber die Signifikanz konnte in beiden Endpunkten nicht bestätigt werden. Das heißt, wir haben lediglich einen möglichen Vorteil des ICDs auch unter der optimalen Therapie, die wir jetzt aktuell haben, und Empero Reduced ist ja gemacht worden unter optimalen medikamentösen Bedingungen. Das heißt aber, für zukünftige Studien ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier von einem möglichen Nutzen ausgehen können für die ICD. Prophylaxe des plötzlichen Herztodes und auch im Rahmen der Senkung der Gesamtmortalität. Es bleibt also spannend und man kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt tolle Substanzen und jetzt ist der Defi doch mal hinten angestellt.
Okay, erstmal vielen Dank, Karin. Das heißt, was schlussfolgerst du im Grunde daraus?
Also, man muss ja so ein bisschen gucken, was haben die Studien eigentlich gezeigt. Bei Paradigm zum Beispiel haben wir ja trotz Therapie mit Sacubitril bei Satan, die hatten allerdings noch keinen SGLT2-Hemmer, war immer noch die häufigste Todesursache der plötzliche Herztod. Und wir hatten in der ICD-Gruppe in Paradigm eine 51-prozentige Reduktion des plötzlichen Herztodes. Man kann jetzt also nicht sagen, trotz optimaler Therapie brauche ich das alles jetzt nicht mehr. Ne? Also ich würde schon denken, man muss mit Augenmaß sich die Leute anschauen. Und wir haben ja auch so ein bisschen das Problem, dass wir nach wie vor keine wirklichen guten Prädiktoren haben, die uns eine Wahrscheinlichkeit voraussagen können, wer wird einen plötzlichen Herztod erleiden oder und wer nicht. Ne? Es sind ja viele Untersuchungen gemacht worden mit EKG-Veränderungen, also absolute relative QT-Zeit, T-Wellenalternanz, Herzfrequenzvariabilität, Barorezeptorensensitivität und so weiter und so fort, Spätpotenziale, VTs in der EPU. Und alle haben keine wirklich ausreichende Trennschärfe gezeigt, wer ist jetzt ein Kandidat, wem man zwingend ein ICD geben sollte und wem nicht in der Voraussage. Also es bleibt spannend. Wichtig ist die Schlussfolgerung, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren dürfen, auch wenn die Therapie optimal ist in der medikamentösen Schiene. Es ist nicht alleine die Verbesserung der EF offenbar, die hier zu einer Entscheidung führen sollte. Deswegen suchen wir ja auch nach Parametern, die uns da ein bisschen Sicherheit in die Hand geben. Ne? Aber das bleibt spannend.
Naja, letztendlich wäre die Wahl bei einem Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie versus einem mit einer nicht ischämischen Kardiomyopathie für mich immer der mit der ischämischen Kardiomyopathie die erste Wahl, den mit einem ICD zu versorgen, weil ich denke, die Patienten haben auch eine höhere Empfehlungsgrad.
Ja, aber das zeugt, finde ich, auch ein bisschen davon, dass unsere, also gerade in Deutschland, unsere Phänotypisierung der Patienten halt eingeschränkt ist. Ja, wenn wir uns irgendwie anschauen, was sich alles hinter nicht ischämischer Kardiomyopathie verbirgt, welche Typen von DCMs, ob das so ein Titinopathien sind, ob es Lamininerkrankungen sind, was auch immer sich, und die haben ja alle sehr unterschiedliche Arrhythmierisiken. Und da steigen wir in der Regel ja gar nicht dahinter, sondern meistens ist es mit dem Ausschluss KHK auch erledigt, schlechte Pumpung, so ein Ausschluss KHK, zack, fertig. Dilatative Kardiomyopathie und dann eine niedrigstufigere ICD-Empfehlung. Und ich glaube, es ist ein großer Urge dafür, großer Bedarf, dass man da weiter phänotypisiert und auch die Genetik da auch mit hinzunimmt, um eine bessere Evaluation zu treffen. Und ich hätte das da auch vor allem bei denjenigen Patienten vor Augen, die mit der EF vielleicht borderline sind. Ja, nicht ischämische Kardiomyopathie mit der EF von 20%, hätte ich, glaube ich, auch weniger Bauchschmerzen mit einem ICD zu implantieren als jemand, der bei 40% ist. Und dann ist die Frage, was mache ich da?
Aber es ist so gefühlsmäßig, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es werden jetzt weniger Defis implantiert. Also wir kriegen relativ wenige Neupatienten in unserer Ambulanz zur Nachsorge. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber seitdem die alle so sagen wir mal, optimierter therapiert werden, medikamentös. Also so gefühlsmäßig ist das schon weniger geworden. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir nicht mehr so scharf sind in der Indikationsstellung. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir werden einfach, wir haben letztendlich ja auch eine Pharmakotherapie der Herzinsuffizienz. Das ist die beste, die wir jemals hatten.
Ja.
Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass bei doch nicht wenigen Patienten sich die Pumpfunktion verbessert in der Herzinsuffizienz unter der Therapie. Und dass zum Beispiel die SGLT2-Inhibitoren, aber auch Sacubitril/Valsartan beide auch antiarrhythmische Potenz haben. Ich glaube, das würde ich auch nicht vergessen. Von daher sind wir, glaube ich, durchaus, wir werden immer besser mit der Therapie. Und trotz allem würde ich die Defis jetzt nicht vergessen.
Und auch diese zweifelsähenden Studie, auch so Danish Trial, war ja auch kein RCT, ne? Das muss man ja auch immer bedenken. Das sind ja alles auch Aussagen, die auf nicht so super validen Füßen stehen, die diese ICDs auch, also um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen, kampagnenmäßig versucht haben, auch so ein bisschen zu diskreditieren, ja?
Ja, aber es, Danish war ja, ist ja auch wirklich nicht unumstritten. Ja,
genau.
Die Meta-Analysen, die danach gekommen sind, die haben ja durchaus einen Nutzen gezeigt. Und in Danish war es ja auch so, dass die Jüngeren sehr wohl profitiert haben. Ne? Es ist ja alles so ein bisschen weich gewesen. Und die Kritik an dieser Studie war ja auch nicht so ganz leise, ne, aus diesen Gründen. Aber trotzdem, man muss es wirklich nochmal auf den Punkt bringen, im Paradigm 51% Risikoreduktion in der ICD-Gruppe beim plötzlichen Herztod. Das heißt, wir werden schon gucken müssen, dass wir die ICDs da im Auge behalten. Aber es muss ja noch einen anderen Mechanismus geben der Bewertung als die EF. Was anderes bleibt ja gar nicht über. Sonst dürfte ja mit den verbesserten Ejektionsfraktionen keiner mehr am plötzlichen Herztod sterben. Und davon sind wir ja weit entfernt, ne?
Aber Stefan, noch einmal zu deinem Punkt, dass sich viele Patienten auch verbessern, das sehe ich auch so. Und da bietet die Live-Vest ja auch große Chancen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch viel einsetzt bei euch, aber wir haben ja häufig Patienten, die wirklich mit einer schlechten Pumpfunktion die Klinik verlassen, schwerer Herzinfarkt oder andere Schädigungen, auch Takotsubo beispielsweise, die dann mit einer Live-Vest uns die Klinik verlassen und nach 3 Monaten hat sich die Ejektionsfraktion und dann optimiert, medikamentöse Therapie schon relevant verbessert.
Also ich bin im Moment im Cardio-MRT. Da sehen wir Patienten auch, die dann natürlich eine bessere Pumpfunktion haben als die typischen ICD-Kriterien und trotzdem sehen wir eine hohe Narbenlast zum Beispiel oder ein Pattern, was halt irgendwie schwierig ist, dass es dann nicht nur die Narbe an einer Stelle ist, sondern auch versprenkelt. Und diese Patienten bringen natürlich ein arrhythmisches Risiko mit sich, was wieder für mich ein Hinweis darauf ist, dass wir bei den Patienten genauer hinschauen müssen. Die EF bildet das nicht ab, das ist, glaube ich, allen klar, aber was das heißt in der Konsequenz, dass es dann nicht heißt, nur man muss halt dann die Würfel fallen lassen, sondern dass man dann halt irgendwie noch weitere Diagnostik im Zweifelsfall machen muss. Ich glaube, also das folgt so für mich daraus. Ob das unser Gesundheitssystem stemmen kann und so, das sind ja nochmal ganz andere Fragen, die wir an anderer Stelle diskutieren müssen. Aber ich glaube, für meinen Patienten, der sich vielleicht verbessert hat, ist das eine Frage, die sich sagen mit weiterer Diagnostik ein bisschen näher zu eruieren lässt.
Ja, das MRT ist ja so ganz groß im Kommen in dieser Fragestellung, ne, mit dem Late Enhancement. Also die siehst du ja jetzt, wenn du im Cardio-MRT bist. Und ich muss ehrlich sagen, da ist man ja manchmal total überrascht, wenn man solchen Befund sieht, den man eigentlich nicht so in dieser Form erwartet hat, ne? Ob das je in den Guidelines so abgebildet wird, das werden wir sehen in Zukunft.
Absolut, da laufen ja gerade auch durchaus einige Studien.
Ja, ja, ja.
Na gut, ich glaube und fürchte, wir sind schon wieder rum mit der Zeit.
Dann will ich nur kurz umreißen, was ich mitgenommen habe. Von Felix habe ich heute gelernt, dass es nicht das Broken Heart Syndrom gibt im Formelkreis der Takotsubo-Erkrankung, sondern das Happy Heart Syndrom. Dass mehr Männer am Happy Heart Syndrom leiden als am Broken Heart Syndrom. Ja, das dominieren trotzdem Frauen, die Hauptleidtragenden sind. Und dass das Takotsubo, also gerade beim Oberarzt der interventionellen Kardiologie, der an vielen Stellen, weiß ich, also bestimmt, Felix ist ein empathischer Typ, ja, nimmt er viel mit, was die Patientengeschichten mitbringen. Aber dass man das nicht unterschätzen darf, dass auch die Patienten mit der Takotsubo-Kardiomyopathie ACS-ähnliche Verläufe haben, mit 5-10% schwersten Verläufen im weiteren Verlauf. Also da darf man, nur weil die Patienten keine Coronarstenosen haben an der Stelle, nicht sich im Sicheren wiegen. Und Karin hat aufgezeigt, dass der Verdacht, der häufig bestand, ob denn ICD-Implantationen denn so häufig noch notwendig sind, wenn die Herzinsuffizienztherapie sich verbessert hat, eine Analyse der Emperor-Reduced-Studie aufgezeigt hat, ja, ICDs haben immer noch ihren Stellenwert und sind nicht überflüssig, nur weil sich die Herzinsuffizienz-Pharmakotherapie verbessert hat, sondern sie bleiben weiterhin ein wichtiges Instrument in unserem Baukasten. Wunderbar, dann freue ich mich auf die nächste Folge und zum nächsten Mal.
Das war Cardio-Quartett, Herzinsuffizienz kompakt. Ein Podcast der Novartis Pharma GmbH.